Der AfD-Triumph bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, brisante Umfragen vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, eine erschütterte CDU und ein sichtlich angefasster Kanzler, hitzige Debatten über die Reformen bei der Rente, Pflege, den Steuern und der Gesundheitsvorsorge. Deutschland zeigt sich zum Herbstbeginn als erregte Republik. Wohin steuert das Land? Kommen nun Extremisten an die Macht oder wird alles nicht so schlimm? Gelingen die Reformen oder nicht? Antworten gibt's hier bei T-Online. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Tagesanbruch, die Diskussion. Ich bin Florian Harms und habe in dieser Folge zwei kompetente Kollegen zu Gast, mit denen ich über die jüngsten politischen Erschütterungen sprechen möchte. Annika Leister ist politische Reporterin in unserer Redaktion und wohl die beste Kennerin der AfD im deutschen Journalismus. Ich darf das sagen, weil ich ihr Chef bin. Hallo Annika.
Hallo, freut mich.
Neben uns sitzt Florian Schmidt. Er leitet unser Hauptstadtbüro und ist als Reporter regelmäßig im Kanzleramt, im Bundestag und in den Gremien von CDU und CSU unterwegs. Hallo Florian.
Hallo, freut mich wieder hier zu sein.
Ihr beiden, lasst uns direkt starten. Die AfD hat die Wahl in Sachsen-Anhalt haushoch gewonnen. In Mecklenburg-Vorpommern wird in einer Woche gewählt. Da liegt die AfD in den Umfragen auf Platz 1 und in Berlin, wo dann auch gewählt wird, immerhin auf Platz 3. Bundesweit steht die Partei in den Umfragen ebenfalls auf Platz 1. Annika, rollt die AfD jetzt die Republik auf?
Sie hat im Moment auf jeden Fall ein irres Momentum. Ohne jede Frage, ausgehend von Sachsen-Anhalt, wo sie einen extrem professionellen Wahlkampf gemacht haben, einen sehr außergewöhnlichen Spitzenkandidaten ins Rennen geschickt haben, der sehr beliebt ist, wo einfach auch die Frust- und Wechselstimmung im Land sehr, sehr hoch ist und sie davon sehr profitieren konnten. Und das gilt natürlich auch bundesweit und auch in anderen Bundesländern.
Wie schaust du drauf, Florian? Also ist das jetzt so der Moment, wo alles kippt in der Republik, hart nach rechts kippt?
Ich würde Annika auf jeden Fall erstmal recht geben, das Momentum ist jetzt da. Ob das jetzt der Kipppunkt ist für einen absoluten Rechtsruck deutschlandweit, das weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, eher so eine Art schleichender Prozess, den wir ja auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten beobachten. Die AfD steht ja eben nicht erst seit jetzt auf Platz 1 in den bundesweiten Umfragen. Und darum geht es ja, wenn man sagt Bundesrepublik insgesamt, sondern eben ja schon seit jetzt bald ein Vierteljahr. Und entsprechend gibt das jetzt, glaube ich, noch einmal Schub auch für die AfD bundesweit. Ob das der Kipppunkt ist, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber der Kanzler hat auf jeden Fall jetzt gerade noch mal richtig Feuer bekommen.
Ich würde auch einschränken wollen, dass die AfD es jetzt im Bund zum Beispiel hin zu einer Alleinregierung schafft, wo sie ja jetzt in Sachsen-Anhalt tatsächlich sehr knapp dran vorbeigeschrammt ist. Das ist nicht, was ich erwarte. Aber natürlich führt dieser aktuelle Erfolg dazu, dass die anderen Parteien massiv unter Druck stehen und auch sehr, sehr klar nochmal die Frage im Raum steht, wie gehen wir eigentlich mit dieser Partei um, die jetzt so irre erfolgreich ist? Was, wenn die Mehrheit in einem Land diese Partei wählt?
Annika, und da merkt man ja auch dann den Politikern aus den anderen Parteien an, dass sie wirklich verunsichert sind, dass sie um ihre Positionen ringen, dass sie nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Merkst du das auch, wenn du unterwegs bist, Florian?
Total. Wir haben es auch jetzt am Anfang der vergangenen Woche gemerkt beim Kanzler, da ist eine große Ratlosigkeit, muss man fast sagen. Also da ist auch gewisse Selbstkritik herauszuhören. Er will das jetzt besser machen, er möchte gerne in der Kommunikation besser werden, das Volk besser ansprechen. Zugleich konstatiert er aber auch, das Volk folgt mir in meinen Gedanken nicht mehr. Das ist schon ein sehr bemerkenswerter Satz, fand ich. Und er hat uns nicht erklärt, wie er das jetzt ganz konkret anders machen will, sondern nur, dass er es anders machen will. Und innerhalb der Union merkt man jetzt auch, es gibt da verschiedene Lager, verschiedene Wege, die eingeschlagen werden können und die jetzt halt schon aufgezeichnet werden. Beispielsweise Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat gesagt, wir müssen jetzt eher Brücken in die Mitte bauen, wir müssen mit allen reden. Die Brandmauer ist, hat er so nicht ganz konkret gesagt, aber angedeutet, ist eigentlich als Konzept gescheitert. Auf der anderen Seite stehen Ministerpräsidenten wie Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, der erwägt jetzt eine Arbeitsgruppe, einen Kreis zu gründen, der ein AfD-Verbotsverfahren wirklich mal eingehend prüft. Also da gibt es auch gerade wirklich sehr divergierende Richtungen, allein jetzt in der Union und bei den anderen Parteien genauso, wie man jetzt mit der AfD umgeht. Ja.
Warum ist man nach all den Jahren mit der AfD konfrontiert worden zu sein, immer noch so ratlos in den großen Parteien? Und diese Ratlosigkeit erstreckt sich ja nicht nur auf CDU, CSU, Annika, sondern auch auf die Grünen, auf die SPD. Eigentlich weiß niemand so richtig, wie man mit denen umgehen soll. Ist das so schwierig?
Also ich muss sagen, dass ich da als ein ganz großes Problem und sehr ernüchterndes Problem auch immer wieder, wenn ich mit Politikern aus anderen Parteien spreche, feststelle, eigentlich wissen die gar nicht so viel über die AfD. Dafür hat auch die Brandmauer gesorgt. So, ja, die erzählen manchmal von einem tatsächlich physischen Ekel gegenüber der AfD oder gegenüber den Abgeordneten, mit denen sie da im Parlament sitzen.
Also
ja.
Wo die Gitte geht, man will mit denen nichts zu tun haben.
Man will mit denen nicht in einen Aufzug steigen. Es wird einem fast übel, wenn man sie reden hört im Parlament. So etwas hört man von je weiter links die Partei sozusagen, desto stärker.
Also die AfD als die Schmuddelkinder.
Absolut, absolut.
Aber die verhalten sich ja auch jetzt nicht immer so, wie es die Gebote der Höflichkeit
gebieten. 100%ig, ja. Also ich möchte das auch gar nicht verteidigen, nur ich möchte das Verhalten der AfD im parlamentarischen Raum gar nicht verteidigen. Es gibt genug Gründe, das Verhalten der AfD da abstoßend, raubeinig, über die Grenzen gehen zu finden. Absolut. Aber wozu es, glaube ich, bei vielen geführt hat, dieses Verhalten, aber eben auch die Brandmauer von Anfang an, ist, dass man sich mit dieser Partei inhaltlich nicht auseinandergesetzt hat. Und das ist jetzt, es ist jetzt auch schon wieder zu so einer Phrase gekommen, die ja auch Merz und so weiter immer formulieren, wir müssen die AfD inhaltlich stellen. Ich denke mir immer so, ganz ehrlich, ihr wisst inhaltlich ganz oft gar nicht, was die AfD eigentlich ist. Da müsst ihr ja mal anfangen, ja? Und natürlich ist die AfD ein komplexes Wesen, so ja, wie es jede Partei ist. Und dieses Abziehbild von Nazi-Partei, was dann SPD-Politiker zum Beispiel einfach sagen, ist eben nicht korrekt. Es ist komplexer als das. Und das spüren eben auch die Wähler. Diese Komplexität spüren die Wähler und sagen, das ist nicht korrekt, was ihr sagt, weil ich kenne ja den Politiker, der hier bei mir lokal vor mir steht.
Also sind nicht alle Nazis oder sind nicht alle rechtsradikal?
Ja, absolut.
Sammelbecken für ganz unterschiedliche.
Es ist ein Sammelbecken für ganz unterschiedliche Leute. Und selbst die Leute, die rechtsradikal sind, sind ja in ihrem persönlichen Umgang mit den Wählern an den Infoständen, sind sie ja oft schlau genug, sich also freundlich zu verpacken, sehr freundlich aufzutreten. Ja? Also der Bürger lernt ja diese Partei mit Popcorn, Würstchen und Hüpfburg für die Kinder kennen. Das ist der Wohlfühlwahlkampf, den die AfD macht.
Damit waren sie ja sehr erfolgreich, auch mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund, der aufgetreten ist wie ein charismatischer, fast schon Obama-artiger AfD-Politiker, der auch jetzt nicht gehetzt hat im Wahlkampf, jedenfalls relativ wenig oder zumindest vor den Mikrofonen nicht so deutlich, sondern sich eher so inszeniert hat als der gute Kumpel von nebenan. So. Florian, wie ist deine Wahrnehmung jetzt in der CDU vor allem? Wenn man sagt, man will die AfD inhaltlich stellen, und weiß man dann genug über die? Gibt es da Angreifpunkte? Bemüht man sich darum, um die richtigen Stellschrauben zu finden?
Man bemüht sich, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das ausreichend genug gelingt. Dann wird ganz häufig eben von Migration gesprochen und davon, ja, wir haben ja die Migrationswende und Alexander Dobrindt, der Innenminister von der CSU, hat die eingeleitet. Es gibt jetzt Grenzkontrollen und wir haben damit Politik gemacht, die letzten Endes die AfD im Wahlkampf auch gefordert hat. Jetzt müssen die doch eigentlich mal alle langsam verstehen, bei uns ist man quasi besser aufgehoben. Aber wenn es dann eben in Umfragen sich weiter niederschlägt, dass die AfD trotzdem den weiteren Zuspruch bekommt, dann setzt eben genau diese Ratlosigkeit ein, von der ich eben auch sprach. Und ich denke, da hat Annika wirklich recht. Es ist nicht so, dass da irgendwie eine tiefergehende inhaltliche Befassung über bestimmte Schlagworte, Migration, Meinungsfreiheit, man wird ja nicht alles, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das ist alles sehr, sehr an der Oberfläche und es setzt vielleicht jetzt erst ein, wenn überhaupt, vielleicht sogar noch nicht einmal jetzt, diese tiefere Befassung damit, was sind die Sachen, mit denen wir wirklich dann auch bei den Menschen ankommen können. Gerade nochmal auf den Wahlkampf zurückgekommen. Die anderen Parteien wirkten im Kontrast zu Siegmund und der AfD in Sachsen-Anhalt ja wirklich wie eine Miesepeter-Veranstaltung. Die AfD hat in Sachsen-Anhalt eben nicht nur Wohlfühlwahlkampf gemacht, sie hat halt auch was von Zuversicht vermittelt mit diesem Wahlkampf. Und die anderen Parteien sagten immer nur so, aber die sind doof. Und es wirkte überhaupt nicht mehr wie ein Aufbruch, den dieses Land und dann eben auch Wahlkämpfe in einzelnen Bundesländern eigentlich bräuchten, die Menschen dort, gerade im Osten. Und auch das sind halt am Ende halt Antworten, die anderen Parteien finden müssen. Wie schaffen sie es, eine Zukunftserzählung zu formulieren, die eben nicht Ressentiments gleichermaßen dann eben pflegt, wie es die AfD tut, sondern eben Optimismus verbunden mit, wir schaffen das im Merkel'schen Sinne, muss man jetzt vielleicht als Wort oder als Satz nicht wiederholen, aber wir haken uns unter, schaffen auch Reformen. Das fehlt alles. Und das fehlt übrigens auch dem Kanzler. Und das ist die große Frage, ob ihm das nochmal gelingen kann, diese Kehrtwende, diesen Schwung nochmal aufzunehmen, um das Land da einfach besser anzusprechen, auch dann eben mehr Zuversicht zu verbreiten.
Es gab ja meinen berühmten Satz von dem damaligen Kanzler Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das wird heute immer so mantraartig vor sich hergetragen, wenn es heißt, nee, wir müssen die Probleme im Hier und Jetzt lösen. Ich habe aber auch, wie du, Florian, den Eindruck, es fehlt so eine positive Perspektive für dieses Land. Wo wollen wir eigentlich hinkommen in 5 oder in 10 Jahren? Und wenn man sich darauf einlassen könnte und das eben vermittelt bekäme von den führenden Politikern, dann wäre man vielleicht auch eher bereit, jetzt Einbußen hinzunehmen und dann zu sagen, okay, jetzt braucht es halt eine Rentenreform, das trifft mich dann als Bürgerin oder Bürger auch. Aber da mal übertragen, Annika, wie stellt man AfD-Politiker, wenn man auf der einen Seite einen Kanzler hat, dem es schwerfällt, so eine Vision zu formulieren, auf der anderen Seite hat man AfD-Politiker wie Ulrich Siegmund, der sehr locker flockig da durch seinen Wahlkampf segelt. Du kennst ja viele von diesen Leuten in der AfD. Wo sind die Angreifpunkte? Wo kann man solche Leute stellen, ihnen auf den Zahn fühlen, dann halt auch zeigen, ja, dass man sie ein Stück weit entzaubern kann?
Ich denke, es gelingt kritischen Journalisten zum Beispiel immer wieder. Ja, wenn zum Beispiel gerade TV-Journalisten Alice Weidel oder auch Ulrich Siegmund am Mikrofon haben, ja, und die haben einen bestimmten Redeslot und dann werden sie eben gefragt. Und man stellt auch immer wieder dieselbe Frage, man lässt sie nicht raus. Ja? Man fragt konkret nach, wie stellen Sie sich das vor? Die Programmatik und gerade auch Siegmunds Auftreten, unabhängig von der Programmatik, ist ja extrem wolkig, extrem flockig. Das ist ja super unkonkret. Das ist eben ein Gefühl. Aber was genau soll es denn bitte schön konkret sein? Und dann eben auch gegenzuschneiden mit dem sehr harten Wahlprogramm, das jemand anderes geschrieben hat, nämlich Hans-Thomas Tillschneider. Und Siegmund damit zu konfrontieren, zu fragen, und wie wollen Sie das konkret umsetzen mit der Abschiebehaft? Was hat es zu bedeuten für die Schulen? Das ist, denke ich, für alle Seiten, auch gerade in diesen Rededuellen zum Beispiel, die ja vor der Wahl immer sehr zentral sind, das ist total wichtig. Und gleichzeitig zu wissen, wer da steht und welches Personal er im Hintergrund hat.
Annika, das führt mich aber zu einer Frage, die ich jetzt relativ häufig als Forderung höre. Kurz gesagt, na dann lasst sie halt mal machen. Dann lasst die AfD doch mal regieren und dann sehen wir ja, ob sie es können oder nicht. Dann sehen wir ja, ob sie verfassungstreu sind oder nicht. Und dann können wir es beurteilen und wenn sie scheitern, na, dann werden sie halt wieder schwächer. Ist da was dran?
Also ich sehe meine Aufgabe als Journalistin weder darin, das zu verhindern oder es herbeizuschreiben, sondern ich beobachte, wie die Entwicklungen sind. Und ehrlicherweise hat die AfD jetzt 43,8%, ist das stärkste, mit weitem Abstand stärkste Kraft. In dieser Landtagswahl hat er von daher aus meiner Perspektive ganz originär den Anspruch darauf, eine Regierung zu bilden. Ihr fehlen 3 Sitze dafür. Die muss sie entweder von CDU abweichern, was ihr am liebsten wäre, oder von BSW eben gewinnen. Wenn sie das schafft, dann ist das einfach so. Ja, also dann gibt es daran nichts zu verhindern. Dann ist es aus meiner Perspektive nicht erfreulich, dass das so ist. Ja, weil dieser Landesverband in der AfD mit Abstand einer der radikalsten ist. Das ist wie der Höcke-Verband. Also Thüringen und Sachsen-Anhalt können sich in der Radikalität wirklich die Hand geben, was das Personal und das Programm angeht. Aber zugleich sind Wahlen Wahlen und haben geachtet zu werden.
Dann schauen wir doch mal drauf. Florian, also die im Moment ja wahrscheinlichste Option wäre, dass die AfD in Sachsen-Anhalt irgendwie mit dem BSW zusammenarbeitet, vielleicht keine Koalition schließt, aber Absprachen trifft, sodass dann auch einzelne BSW-Abgeordnete den Ulrich Siegmund als Ministerpräsidenten wählen würden. Wie schätzt du das ein? Was passiert da gerade und wäre das wirklich stabil?
Nein, das wäre vermutlich nicht stabil. Das liegt schon allein daran, dass das BSW in sich geschlossen nicht ein stabiler Parteiapparat ist, sondern der ist total volatil. Wir sehen das unter anderem ja in Thüringen. Da gibt es eine Fraktion des BSW, die sich jetzt faktisch gerade aufgelöst hat mit ihrer Spitzenfrau Frau Wolf, die wiederum jetzt dann eben Mario Vogt, den CDU-Ministerpräsidenten, weiter stützen will, weil sie sich nicht reinreden lassen will von Sarah Wagenknecht. Genau dieses Reinreden allerdings würde man vermuten, gibt es dann eben gerade auch in Sachsen-Anhalt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch die AfD und auch Herr Siegmund Lust darauf hat, sich von einer Sarah Wagenknecht da in Berlin abhängig zu machen, die wiederum ihren dann ein paar Leuten in Sachsen-Anhalt sagt, was sie dann mit ihnen zusammen zu tun hat oder zu lassen hat. Also insofern nein, das wäre keine stabile Option. Insofern bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob es am Ende dazu kommt. Es kann auch sein, dass es womöglich am Ende in Neuwahlen mündet, weil es eben auf der anderen Seite auch nicht sehr wahrscheinlich ist, dass CDU-Abgeordnete abtrünnig werden und dann rübergehen. Annika, du hast das ja schon am Wahlabend auf der AfD-Party gehört, dass da ganz groß drüber gemurmelt wurde und ja, das schaffen wir bestimmt. Ich wäre mir da inzwischen überhaupt gar nicht mehr so sicher. Also der jetzt scheidende oder noch weiter im geschäftsführenden Amt tätige Ministerpräsident und auch Fraktionschef seit dieser Woche ja, der CDU vor Ort, hat Sven Schulze hat ja gesagt, nein, das schließt er aus und wenn man das so dezidiert ausschließt, dann wird er dazu auch die Gespräche geführt haben. Ich schätze nicht, dass es da solche Abtrünnigen auf der CDU-Seite gibt. Insofern, stabile Verhältnisse in Sachsen-Anhalt wird es jetzt absehbar so gar nicht geben können.
Dann müssen wir einmal reinschauen, wie der Ablauf wäre. Also wenn es in zwei Wahlgängen nicht die absolute Mehrheit gibt im Parlament, dann reicht die einfache Mehrheit. Und dann wäre es ja relativ wahrscheinlich, dass Ulrich Siegmund von der AfD die meisten Stimmen bekommt, oder nicht?
Vom Ablauf her ist es wirklich interessant, weil nach den ersten zwei Wahlgängen, wenn die scheitern, dann wird noch die Frage nach Neuwahlen gestellt. Das kommt zuerst und dann kommt der dritte Wahlgang mit der einfachen Mehrheit.
Das heißt, dann stimmen die Abgeordneten ab, ob sie den Landtag auflösen wollen und Neuwahlen ansetzen.
Genau.
Und erst danach käme der dritte Wahlgang.
Und erst danach käme der dritte Wahlgang.
Oh, das ist eine wichtige Information.
Genau. Das ist vom Ablauf her sehr wichtig und sehr interessant, weil strategisch ist es gerade, es ist wirklich eine total verrückte Gemengelage. Ich würde dir zustimmen bei den CDU-Abweichlern. Vor der Wahl standen die Chancen darauf besser als jetzt nach der Wahl, weil die CDU hat so schlecht abgeschnitten, dass für sie eigentlich eine Regierungsbildung gar nicht in Frage kommt, ehrlicherweise mit allen vier anderen Parteien. Vor der Wahl stand ganz konkret die Gefahr im Raum, dass die CDU eventuell unter Sven Schulze sich mit der Linken in irgendeiner Art und Weise eingelassen hätte. Und das war für CDUler in Sachsen-Anhalt für einige doch wirklich eine rote Linie. Und die haben gesagt, nee, eher bevor wir es mit den Kommunisten machen, unterstützen wir die AfD. Das ist schon eine ganz schön. Und das ist aber vom Tisch. Das ist jetzt von diese Gefahr ist vom Tisch. Von daher denke ich, eigentlich ist es gesunken. Allerdings agiert Herr Schulze auch dermaßen ungeschickt und auch egoistisch, ehrlicherweise.
Sven Schulze. Florian, schauen wir einmal kurz auf den. Was hat der gemacht? Der hat Rainer Haseloff dann abgelöst im Amt des Ministerpräsidenten, damit er den Amtsbonus hat für die Wahl, ist in die Wahl gegangen und hat dann krachend verloren. Also die Partei hat sich mehr als halbiert. Und was macht er jetzt als erstes? Er greift sich den mächtigsten Posten, der noch übrig geblieben ist in seiner Truppe, den Fraktionsvorsitz. Was ist davon zu halten?
Also das kann man Chuspe nennen. Man kann aber auch sagen, das ist einfach dreist. Sich da jetzt hinzustellen und in der Rolle auch doppelt sozusagen zu agieren. Also er ist der Ministerpräsident weiterhin geschäftsführend für dieses Bundesland, bis ein neuer gewählt ist, also auch jetzt gerade. Und gleichzeitig lässt er sich jetzt von seiner Fraktion zum Fraktionschef wählen. Also er vermischt damit in seiner eigenen Person Exekutive und Legislative. Die Legislative, die eigentlich die Exekutive, die Regierung, also ihn selber kontrolliert, dessen Fraktionschef, eben nicht jetzt der Regierungsfraktion, wobei eben Geschäftsführer weiterhin noch, ist der jetzt auch noch in einer Person. Es ist total ungewöhnlich. Ich will nicht sagen beispiellos, vielleicht gab es für sowas schon Beispiele, das will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber es ist wirklich im höchsten Maße ungewöhnlich und
wie schätzt du das ein? Was ist die Motivation? Ist das die Motivation, ich muss jetzt hier meine Partei zusammenhalten und ich bin derjenige, der das am besten kann? Oder ist das, ich will irgendwie noch einen mächtigen Posten haben für mich?
Ich glaube, es ist Letzteres. Es ist im Zweifelsfall einfach ganz knallharter Egoismus gerade und davon sehen wir innerhalb der CDU Sachsen-Anhalt ja da gerade eine ganze Menge. Da ist totaler Machtkampf zwischen verschiedenen Lagern, Grüppchen, Flügeln, will man fast sagen. Da spielt auch wieder die Rolle, die Frage, wie gehen wir mit der Linkspartei um? Den Landesvorsitz hat Sven Schulze nämlich gerade abgegeben. Der Parteichef ist er nicht mehr oder will er nicht nicht mehr sein, will er zur Verfügung stellen. Dafür wiederum kandidiert jetzt Sepp Müller. Das ist ein Bundestagsabgeordneter der CDU aus Sachsen-Anhalt, der für, Annika hat das gerade schon erklärt, für diesen Kurs steht, wir machen auf keinen Fall was mit der Linken. Sven Schulze war vor der Wahl so, vielleicht mache ich doch was mit denen zusammen, um eine AfD-Regierung zu verhindern, dass wir möglichst halt dann da noch eine stabile Mehrheit hinbekommen. Also da geht gerade auch ein ganz schöner Flügelkampf ab, eben zwischen den beiden. Wirklich. Und deswegen, der eine versucht jetzt den Landesvorsitz zu bekommen, Sepp Müller. Und damit er aber trotzdem noch eine Position hat in dem ganzen Parteiladen in Sachsen-Anhalt, macht jetzt Sven Schulze den Move und versucht Fraktionschef oder ist jetzt Fraktionschef geworden. Also das ist, glaube ich, die eigentliche Motivation dahinter. Es ist ein ganz knallharter Machtkampf und jeder kämpft da jetzt an seiner Stelle für sich.
Annika, schauen wir nochmal trotzdem auf die AfD. Gehen wir mal davon aus, die bekämen es irgendwie hin, mit dem BSW oder wie auch immer zusammen an die Regierung zu gelangen. Können die das überhaupt? Können die regieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Da sind die Zweifel auch in der AfD durchaus hoch, muss man sagen.
Also die eigenen Leute zweifeln an ihren Leuten?
Nicht die im Landesverband, aber die im Bundesverband auf jeden Fall.
Also ja. Die Leute im Bund, AfD-Bund zweifeln an ihren Parteigenossen.
Sie haben Sorge davor. Sie haben Sorge davor.
Dass die regieren könnten.
Also dass sie in die Regierung kommen und scheitern könnten. Diese Sorge ist in der AfD durchaus vorhanden und sehr, sehr groß. Weil, also es ist ja auch klar, die AfD hat noch nie regiert. Sie ist eigentlich fundamental Opposition seit 13 Jahren. Sie fordert populistische Sachen, das weiß sie ja auch selbst, die niemals umsetzbar sind. Ja? Und jetzt auf einmal ist diese Partei so stark, dass sie tatsächlich irgendwie eventuell regieren würde können und muss sich halt auch an bestimmten Punkten realistisch machen. Und Siegmund hat zum Beispiel im Gegensatz zu Leif-Erik Holm in Mecklenburg-Vorpommern, das ist da der AfD-Spitzenkandidat, eben einen sehr vielversprechenden, und das meine ich im doppelten Sinne, es wurde sehr, sehr viel versprochen in diesem Wahlkampf, in sehr wolkigen Worten, geführt. Leif-Erik Holm macht das anders. Der steht an seinen Infoständen überall und sagt, wir werden ein abgewirtschaftetes Bundesland übernehmen, wenn wir hier regieren und es wird super verschuldet sein und es wird Jahre dauern, bis wir das hier umgebaut haben und bis wir das hier nach oben gearbeitet haben. Das hat Siegmund, der lächelnde Herr Siegmund, in dieser Form nicht gemacht. Er hat es auch mal gesagt, aber nicht so intensiv.
Aber das ist interessant. Das heißt, in Mecklenburg-Vorpommern führt die AfD nicht so einen Wohlfühlwahlkampf, so blaue Party, sondern ist realistischer unterwegs und sagt, das ist mit großen Problemen behaftet und wir müssen erstmal ganz unten anfangen. Und trotzdem stehen sie in den Umfragen auf Platz 1.
Ja, ja.
Also scheinen beide Konzepte zu funktionieren.
Ja, das stimmt. Ich finde Mecklenburg-Vorpommern eh auch ein interessantes Bundesland, weil in den anderen Ostbundesländern tritt die AfD ja in der Regel gegen die CDU meistens an. Das heißt, da wird dann ein sehr harter, programmatischer Wahlkampf geführt. Die AfD putscht sich immer inhaltlich noch mal ein bisschen hoch, weil sie sich ja von der CDU dort abgrenzen muss. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Gegner die SPD. Da ist so ein weicherer Kandidat und auch ein weicheres Programm. Also die AfD Mecklenburg-Vorpommern, das Programm, was die haben, ist gar nicht zu vergleichen mit dem Programm der AfD Sachsen-Anhalt.
Weniger radikal, weniger konkret,
viel weniger radikal. Also da kommt, glaube ich, ein oder zweimal das Wort Remigration vor, aber in einem Kontext auch, wie es einfach nur Abschiebungen bedeutet, und zwar in einem legal total okayen Rahmen und nicht so ständig als Buzzword, ja, wie die AfD Sachsen-Anhalt und als Überschrift, so ja, dass wieder alle Glocken läuten, ja, im sehr weit rechten Spektrum. Auch ansonsten, also auch diese Bildungspolitik und so.
Das ist ja interessant. Es gab ja von Alexander Gauland, dem vormaligen AfD-Chef, mal den Satz, die AfD sei ein gieriger Haufen, hat er, glaube ich, gesagt. Damit meinte er vermutlich auch, dass da sehr unterschiedliche Stimmen, Konzepte, Vorstellungen aufeinanderprallen. Das heißt, das ist immer noch so, wenn ich dir jetzt zuhöre.
Ja, absolut. Also es ist vor allen Dingen von der Hierarchie in der Partei und wie funktioniert diese Partei. Sie funktioniert in den unterschiedlichen Landesverbänden sehr unterschiedlich. Es gibt keinen Bundesvorstand, der hart durchregiert, weil das nicht möglich ist in dieser Partei. Die Charaktere sind zu wild. Ja, das ist alles, also das, den Job würde ich auch nicht machen wollen, ja. Und es ist auch nicht schaffbar. Und der Bundesvorstand hat deswegen schon vor ein paar Jahren angefangen, wirklich den Landesvorständen mehr oder weniger, gerade auch im Wahlkampf, die Zügel freizulassen. Ihr macht den Wahlkampf, von dem ihr denkt, dass er für euer Land richtig ist. So, die AfD Sachsen-Anhalt hat das in einem ganz besonderen Maße durchgezogen. Die haben vor 3 Jahren schon angefangen, diesen Wahlkampf zu planen. Die sind ein extrem eingeschworener Haufen. Also das ist einfach mit einer Funktionärsgruppe oben, die sehr eng miteinander ist. Da geht inzwischen kein Blatt mehr dazwischen. Und so wurde dieser Wahlkampf geplant und durchorchestriert, extrem motiviert. Mecklenburg-Vorpommern, der Landesverband, funktioniert anders. Da sind zwei Lager, also da ist man zerstritten. Da hat man auch diese absurde Situation, dass Leif Erik Holm auf der einen Seite als Spitzenkandidat antritt. Aber er kandidiert nur in seinem Wahlkreis gegen Manuela Schwesig direkt.
Die Ministerpräsidentin von der SPD.
Genau, also das ist das direkte Battle zwischen den beiden.
Er oder sie.
Genau. Enrico Schuld, der Co-Sprecher von Leif Erik Holm, der kandidiert auf Platz 1 der Liste.
Komplexe Lage. Florian, schauen wir zum Ende aber trotzdem nochmal auf die Bundespolitik und auf den Bundeskanzler und seine Koalition. Die schwarz-rote Koalition hat sich eine Menge vorgenommen. Also all diese Reformen. Und vor der Sommerpause wirkte das ja so, als soll es jetzt endlich losgehen. Nach dem Herbst der Reformen und dem Osterreformfeuer, was dann alles nichts wurde. Jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus. Jetzt hört man insbesondere aus der SPD ja schon wieder deutliche Absetzbewegungen. Und es könnte möglicherweise nochmal zunehmen, je nachdem, wie die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ausgehen. Was steht zu erwarten? Schafft dieses Land die großen Reformen, die angebahnt sind, oder rechnest du eher damit, dass sich das jetzt alles verläuft?
Also ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Und insofern würde ich immer auch sagen, ja, es besteht noch die Chance, dass das gelingen kann, weil es letztlich auch so zwingend ist und gelingen muss. Dieses Land ist so verkrustet und hat so viele Reformen, die jetzt eben in kurzer Zeit angeschoben werden müssen, verschlafen, dass man jetzt da eigentlich gar nicht umhin kommt. Einerseits. Andererseits, und deswegen bin ich da sehr skeptisch, dass es auch gelingt, ist es so, wie du sagst, es gibt jetzt Absetzbewegungen innerhalb der SPD, aber auch innerhalb der CDU. Und vor allem sind jetzt erstmal alle mit sich selbst beschäftigt. Und auch mit der Frage, ist der Kanzler eigentlich noch der Richtige für diesen Kurs? Schaffen wir mit dem nochmal eine Kehrtwende? Der Mann ist so unbeliebt, noch unbeliebter als seine Regierung selbst insgesamt. Da werden einfach jetzt so viele andere Fragen in den Vordergrund treten, dass meine Befürchtung ist, dass der Parlamentsbetrieb, das, was jetzt sozusagen ansteht, nämlich das Verhandeln dieser Reform in den Hintergrund tritt und womöglich dann auch nicht ganz zum Erliegen kommen wird, das nicht, aber dass halt bestimmte Dinge da sehr schnell dann wieder zerredet werden und dass man eben vermutlich an Weihnachten auf dieses halbe Jahr zurückblicken kann, einen Schlussstrich ziehen kann oder zumindest ein Zwischenresümee und sagen kann, hat es geklappt oder nicht. Ich würde vermuten, es hat, wenn überhaupt, nur in sehr kleinen Teilen geklappt. Es wird echt schwer.
Es wird echt schwer, Florian. Und was heißt das denn für das Land? Also wenn der Kanzler möglicherweise nicht mehr die Autorität besitzt, um diese großen Reformen durchzusetzen, um diese erschütterte Koalition hinter sich zu vereinen. Und wir zugleich sehen, im nächsten Jahr ist europäisches Superwahljahr. Da wählen die Franzosen, da wählen die Polen, da wählen die Italiener, da wählen die Spanier. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben den hybriden Krieg Putins gegen Deutschland. Also es braucht eigentlich Stabilität im Land. Ist absehbar, dass man das noch irgendwie hinkriegt, oder hilft dann nur noch ein Kanzlertausch?
Dieser Kanzlertausch wurde im Frühsommer ja tatsächlich intensiv diskutiert und dann am Ende abgetan als, nein, das soll ja gar nicht so kommen. Aber ich glaube, diese Frage wird sich doch noch einmal stellen müssen. Die Frage ist nur dann wiederum wann. Ich schätze nicht, dass das jetzt alsbald passiert, sondern vielleicht dann erst im nächsten Jahr, wenn auch Nordrhein-Westfalen gewählt hat. Man denkt da ja vor allem immer über Hendrik Wüst nach. Im Frühjahr sind in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen und danach wird womöglich Hendrik Wüst als dann hoffentlich für die CDU aus CDU-Perspektive gesprochen strahlender Sieger daraus dann reüssieren, auch seine schwarz-grüne Regierung womöglich dann noch die Mehrheit haben. Und dann wird man diese Frage automatisch stellen, ob denn nicht so einer besser ist. Das heißt aber nicht, dass das deswegen so kommen muss. Denn am Ende kann ein Kanzlertausch nur dann vollzogen werden, wenn auch der aktuelle Kanzler bei dem mitmacht. Und das wiederum würde ich auch bezweifeln. Aber allein, dass diese ganze Frage wieder aufkommt, wird dafür sorgen, was du auch gerade gesagt hast, dass dieses Land weiterhin nicht wirklich vorwärts kommt in den Reformen innenpolitisch, aber eben auch außenpolitisch halt einen schwächeren Kanzler hat. Das Land wird dann schon instabiler sein, weil Merz nicht mehr diesen Rückhalt dann zu Hause so hat, wie er das bräuchte. Und gerade im europäischen Superwahl, ja, du hast es angesprochen, sind das keine guten Aussichten, auch auf der internationalen Ebene, dass da Deutschland eben nicht mehr der starke und gewichtige und stabile Player ist, den man eigentlich bräuchte.
Klingt echt herausfordernd. Nochmal ganz knapp gefragt, jetzt eine Woche voraus zu den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Annika, wie ist deine Prognose? Wie geht's aus?
Also ich glaube, dass die AfD in Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich schon stärkste Kraft wird, aber dass Frau Schwesig ihnen nicht allzu fernem Fuße folgen wird und da für die SPD eine stabilere Regierungsbildung möglich sein wird. Berlin wird aus AfD-Perspektive die rote Hauptstadt schon ein Erfolg sein, wenn die über 15% landen. Wenn sie so wie jetzt bei fast 20 landen, dann ist es für die ein irrer Erfolg.
Florian, Berlin, bleibt's regierbar?
Vermutlich ja, die Frage ist nur wie. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt eben im Zuge dieser Sachsen-Anhalt-Wahl und dem Schock, der damit vielleicht auch so ein bisschen durchs Land geht, sowas wie so eine Art linker Backlash entsteht. Also der Rechtsruck, der jetzt von Magdeburg ausgeht, kann in Berlin, was ja nur ein paar hundert Kilometer weit entfernt ist, zu einem Linksruck führen. Also die Linke, die sowieso hier schon sich anschickt, stärkste Kraft zu werden, kann womöglich jetzt, die Umfragen gibt es noch nicht, aber wird sich vielleicht darin dann auch dann widerspiegeln, sogar noch einmal stärkere erste Kraft dann werden. Und dann kann es sein, dass das rote Rathaus ein dunkelrotes Rathaus wird, sofern die Linke dann am Ende auch regieren will. Also ja, das wird, glaube ich, dann so die Perspektive vor allem für Berlin sein.
Bleibt sehr, sehr spannend und ihr werdet mit euren Kolleginnen und Kollegen weiterhin auf T-Online rund um die Uhr berichten, erklären, einordnen, analysieren. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit, liebe Annika.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Und lieber Florian.
Ebenso, vielen Dank.
Bei Nicolas Lindgen bedanke ich mich für die Produktion und bei Ihnen allen fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gern und empfehlen Sie ihn weiter. Wenn Sie eine Anmerkung haben, schicken Sie uns eine E-Mail an podcasts@t-online.de. Der nächste Tagesanbruch kommt am Montagmorgen von unserer Textchefin Heike Vohwinkel. Nun wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende und sage Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.